Hallo und herzlich willkommen zu Radio SM Folge 48, aufgenommen am 27. Februar 2018. Heute mit mir hier im Studio sind
Peter
und der Michael. Hallo.
So, wir haben wieder drei Themen, vielleicht auch weniger. Müssen wir mal schauen, wie wir durchkommen. Von wem ist denn das erste Thema?
Ja, das hätte ich mal eingebracht. Das wäre der Google Summer of Code aus eher aktuellem Anlass. Weil wir vor einer Woche, den Bescheid bekommen haben, dass OpenStreetMap wieder dabei ist und als Organisation im Google Summer of Code akzeptiert worden ist.
Was heißt denn wir? Ist es ein OpenStreetMap der Verein oder die Foundation oder was muss ich darunter genau verstehen?
Ja, das ist von Google nicht ganz so genau vorgegeben. Die Bedingungen dafür sind relativ schwach oder einfach einzuhalten, aber es ist im Endeffekt dann die OpenStreetMap Foundation, die das Geld dafür bekommt oder die dann so gewisse Formalitäten noch macht.
Aber das heißt, man bewirbt sich da jetzt als Open Source, Open Data, sonst irgendwas Projekt bei Google und die wählen dann aus, ob das passt oder nicht, oder wie muss ich das vorstellen?
Genau, man kann sich als, als Open Source Organisation bei Google anmelden und sagen, man würde da gern mitmachen, als Mentoring Organization heißt das, und füllt dann so einen Bewerbungsbogen aus, muss ein paar Bedingungen oder eigentlich vor allem eine Bedingung einhalten, dass die Projekte selber Open Source sind und dass der Source Code vom Projekt Open Source ist, beziehungsweise eine Open Source Lizenz hat, die von der USI akzeptiert ist. Und ja, dann braucht man mindestens zwei Administratoren, die sich um die Einhaltung von Deadlines und so weiter kümmern. Und
wenn man also wirklich Verwaltungsleute, nicht Administratoren, die Server warten oder so.
Richtig, genau. Die im Endeffekt die Kommunikation zwischen der Organisation und Google gewährleisten oder sicherstellen und verpflichten sich auch innerhalb von gewissen Zeiten zu antworten auf Fragen und gewisse Sachen zu übernehmen.
Wer macht das jetzt bei OpenStreetMap?
Ja, also das ist seit 2014 macht das im Endeffekt ich mit ein bisschen, also der Tobias hilft mir da, also Tordanik. Und seit 2017 haben wir das Ganze nochmal so mehr oder weniger offiziell unter den Hut der EWG, der Engineering Working Group der OpenStreetMap Foundation gestellt.
Also Engineering, die Leute, die Ingenieurtätigkeiten beobachten.
Ja, koordinieren. Also die EWG gibt es ja auch schon länger, aber da ist so ein bisschen der Versuch gewesen, vor allem vom Ilya aus Russland, die wieder zu beleben. Und da war dann so die Idee, damit sie mal irgendwas macht, die EWG, und was zu tun hat, dass sie quasi die Google Summer of Code verwaltet und sich darum kümmert. Mhm.
Kannst du uns ein bisschen mehr Hintergründe geben, wie das läuft mit, oder wer ist Admin, wer ist Mentor da in dem Bereich?
Also Admin bin, wie gesagt, jetzt ich und der Tobias momentan, beziehungsweise dieses Jahr haben wir noch zwei weitere Backup-Mentoren reingenommen. Das ist der Paul Norman noch und der Polyglot, die ja auch in der EWG drin sind und deshalb da auch als Backup-Administratoren drin sind. Und Mentor ist im Endeffekt jeder, der eine Projektidee einbringt und dann am Ende auch einen Studenten findet, der an seinem Projekt mitarbeiten will. Da ist es jetzt, also im Wiki haben wir eine Liste von Projektideen und die kann jeder, der im OpenStreetMap-Projekt mitarbeitet, im Endeffekt einbringen und ist damit automatisch Mentor. Die habe ich jetzt alle in einer Mailingliste eingetragen und die werden jetzt auch bei Google eingetragen als Mentoren. in der Hoffnung, dass sie halt dann einen Studenten finden, der an so einem Projekt mitarbeitet.
Das heißt, wie sind da die, also bis wann muss diese Projekte, diese Mentoren, bis wann müssen die gemeldet sein? Gibt es da irgendeine Deadline?
Ja, also eigentlich hätten Projektideen schon eingebracht sein sollen, damit jetzt die Studenten auch ordentlich Zeit haben, sich darauf vorzubereiten, sich das zu überlegen. Aber im Endeffekt ist es so, am 12.02. sind wir informiert worden, dass wir bei Google Summer of Code dabei sind. Und am 12.03., also 12. März bis 27. März ist diese Frist, wo Studenten dann wirklich so eine Application abgeben können, also eine Bewerbung für ein Projekt, dass sie bei Google Summer of Code mitmachen. Und so gesehen ist der 27.03. die Deadline für Projektideen einzubringen, ist natürlich dann im Endeffekt zu spät, weil kein Student mehr Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Das heißt, je früher, desto besser, aber man kann im Endeffekt auch jetzt noch Ideen einbringen. Vorgestern, glaube ich, oder vor 3 Tagen hat zum Beispiel der Simon noch eine eingebracht und ins Wiki gestellt.
Könnte ein Student selber mit einer Idee kommen? Müsste ich dann halt einen Mentor suchen, oder?
Genau, darf er auch. Er muss noch nicht einmal mit einem Mentor im Endeffekt vorher haben oder sprechen. Er kann einfach eine Application abgeben für eine Idee, die er gut findet, einreichen. Aber es ist halt so, für uns ist es dann natürlich schwieriger, dann einen Mentor zu finden, mhm, und wenn die Application mal abgegeben ist, dann darf man sie auch nicht mehr ändern, von Google aus gesehen. Das heißt, da ist halt das Risiko, dass man nicht genommen wird. Mhm. Ja. Aber ja, kann man auch, und wir haben auch auf der Wiki-Seite, wenn man sich das anschaut, wo die Projektideen drinstehen, da steht im Endeffekt auch, schaut euch die Top 10 Tasks an von der von OpenStreetMap und die Student Projects und die Issue-Tracker, die es so gibt, und da kann man sich dann im Endeffekt auch umschauen, ob da irgendein Feature dabei ist, das schon länger geplant ist, und kann sowas auch machen. Also ist auch durchaus willkommen, dass man an sowas mitarbeitet.
Wie sucht ihr euch die Studenten dann aus, wenn sie dich jetzt dann beworben haben?
Ja, das ist ein bisschen schwierigerer Prozess, oder das sollte man vielleicht nochmal ein bisschen früher ansetzen. Weil es ist so, dass wenn sich da jetzt 10 Studenten bewerben, dann schauen wir in der EWG über diese Einreichungen drüber und ja, sagen halt, das ist sinnvoll, das ist nicht sinnvoll, die Bewerbung kann man wegwerfen oder die ist sehr schön, und überlegen uns anhand von den Bewerbungen, wie viele Studenten das wir nehmen würden, was interessant ist. Und gehen dann zu Google und sagen, ja, wir haben zum Beispiel 5 sehr gute Studenten, die wir auf jeden Fall nehmen wollen, und wir haben weitere 5 Studenten, die jetzt ganz okay sind, die nette Ideen eingereicht haben, aber ja, also wir nehmen sie, wenn ihr uns das bezahlt, aber es muss nicht sein. Und das sind die sogenannten Slots, und Google entscheidet dann, wie viele Slots das wir wirklich am Endeffekt bekommen. Das können auch weniger sein als diese 5, die wir auf jeden Fall haben wollen. Es können natürlich maximal sozusagen diese 10 sein, jetzt in diesem Beispiel.
Die ihr eingereicht habt sozusagen, genau, zur Auswahl. Aber das ist nur sozusagen mit der Entscheidung, ob das Projekt jetzt angenommen ist, ist noch keine Slotanzahl verbunden. Die haben halt wahrscheinlich eine insgesamt Anzahl an Geld, dieser zur Verfügung haben für Google Summer of Code. Und davon leitet sich wahrscheinlich eine Anzahl an Slots, die sie haben, und die verteilen sie jetzt irgendwie auf die Projekte. Ne?
Genau. Sie haben auch intern noch irgendeine Berechnung, die sie nicht genauer offenlegen, wie sie es machen, die natürlich auch so von den Erfolgen von den letzten Jahren abhängen. Also eine Sache, die sie zum Beispiel sagen, ist, wenn man eine neue Organisation ist und erstmalig bei Google Summer of Code dabei ist, kann man maximal, glaube ich, 2 Slots bekommen. Ich weiß jetzt die genaue Anzahl nicht, aber das ist öffentlich bekannt, wie viele das sein können. Und es gibt auch, also wir haben ja typischerweise zwischen 5 und 10 Slots. Mehr hatten wir jetzt eigentlich noch nie, aber wir hatten auch noch nie wirklich viel mehr Studenten. Gibt aber auch größere Organisationen, ich glaube Mozilla macht zum Beispiel mit, die dann teilweise auch mal 30, 40 Studenten haben oder sowas.
Okay, das heißt, die Studenten bekommen ja dann aber Geld für diese, wie viele Monate zieht sich die Arbeitszeit dann hin?
Die Programmierzeit selber, die beginnt Mitte Mai und endet Mitte August. Und für diese Zeit bekommen sie $5,500.
Insgesamt.
Und $500 zusätzliche gehen an den Mentor, also nicht an den Mentor selber, sondern an seine Organisation, die dann im Endeffekt die OpenStreetMap Foundation bekommt. Mhm. Also an diesem Punkt ist es eben auch, dass man irgendwie so einen rechtlichen Körper für die Organisation braucht. Wenn man den nicht hat, dann kann man eben dieses Geld nicht bekommen. Das ist quasi diese Bedingung. Mhm. Und da gibt es dann aufgrund von dieser Geldzahlung auch noch die kleine Bedingung, dass man ja in einem Land sein muss, das jetzt nicht irgendwie feindlich mit den USA. Also ich glaube, man darf als Student aus dem Iran nicht teilnehmen und Kuba mittlerweile schon wieder, aber letztes Jahr nicht. Oder also so 2-3 Länder gibt es, wo das dann nicht funktioniert.
Nordkorea dürfte nicht funktionieren.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Okay, das heißt, die Studenten sind haben ihr Ding eingereicht, sie sind angenommen worden, ihr habt von Google eine Zahl bekommen, wie viel angenommen wurden. Du hast auch schon gesagt, wie viel das in der Vergangenheit immer so waren. Was ist dann der nächste Schritt? Also
wir kriegen dann halt irgendwann diese Slot-Benachrichtigung, so und so viele sind's. Und dann haben wir paar Tage Zeit, wirklich nochmal auszusuchen, wir nehmen diesen Studenten. Da müssen wir dann einfach nochmal klicken, der Student wird's. Und da ist es ein bisschen so First Come, First Serve, weil der Student kann sich ja theoretisch für mehrere Projekte bewerben. Er darf sich für bis zu 3 Projekte bewerben. Mhm. Das heißt, es hängt dann an den Administratoren, wer im Endeffekt schneller ist, wenn sich jemand für 2 Projekte beworben hat. Was uns letztes Jahr auch zum Verhängnis geworden ist, weil wir einen super guten Studenten hatten, der an dieser API-Idee von Paul Norman arbeiten wollte, wo die API von unserem Projekt erweitert werden sollte. Und der hat sich aber noch für ein zweites Projekt beworben. Und die Slot-Allokierung, die war ja während meiner Arbeitszeit, und da hatte ich gerade eine Besprechung. Ich habe die Mail sogar gesehen, dass wir wie viele Slots, dass wir zugewiesen bekommen haben, und haben mir gedacht, mache ich halt am Abend, wenn ich zu Hause bin. Und diese 4 Stunden zwischen der Mail und nach Hause kommen hat dann Red Hat für ein Projekt von sich den Studenten uns weggeschnappt, was mich dann im Nachhinein wirklich super stark geärgert hat, weil ich habe quasi 2 Minuten, nachdem die Mail da war, habe ich es gesehen, und es wäre im Endeffekt kein Problem gewesen zu klicken. Aber ich habe mir gedacht, mache ich, wenn ich zu Hause bin. Ja.
Du als Admin hast die sozusagen dann geklickt, dass die jetzt angenommen sind. Dann unterhalten sich die wahrscheinlich mit einem Mentor, und dann ja, können sie im Prinzip auch, wenn die Zeit dann da ist, halt anfangen mit dem Programmieren.
Genau, also es gibt dann noch mehr Phasen. Es ist dann eigentlich so, wenn sie werden dann von Google informiert, dass sie genommen worden sind. Also das ist, wenn ich geklickt habe, dürfen wir ihnen offiziell noch nicht sagen, dass sie angenommen worden sind. Und dann dauert es noch 2-3 Tage, bis dann Google diese offiziellen Mails raushaut. Und es ist Google auch sehr wichtig, dass sie das machen und nicht wir. Wir dürfen somit auch den Nichtgenommenen nicht sagen, dass sie nicht genommen worden sind, was dann für die Studenten immer sehr nervig ist, weil dann kommen sie, schreiben dann Mails, ach, ich hätte hier eine Zusage für ein Praktikum, das bezahlt wird, soll ich denn das Praktikum nehmen oder nicht? Und ja, gibt es immer viele Fragen. Auf jeden Fall, wenn Google dann bekannt gibt, ihr werdet genommen, dann kommt die sogenannte Community Bonding Phase, wo dann gedacht ist, dass sie ja ein Get-to-Know sich vorstellen, mal mit der Community reden. Und das ist natürlich, wenn man jetzt ein Projekt hat, das der Mentor vorschlägt, aber das halt schon eigentlich die ganze Community betrifft, sollte man seine Idee, wie man es umsetzen will und so weiter, einfach mal auf der Dev-Mailing-Liste vorstellen oder auf dem Kanal, der halt relevant ist, vielleicht im IRC mal aufschlagen, mit den Leuten reden Und einfach, dass man da auch nochmal ein bisschen größeres, mehr Feedback einholt und nicht nur mit dem Mentor gesprochen hat, einfach auch den Rest der Leute kennenlernt. Das ist auch Google an sich immer recht wichtig mit diesem Community-Gedanken, also die Zahlen im Endeffekt, damit man die Leute motiviert, in diesen Open-Source-Bereich reinzukommen.
Dass Leute überhaupt mal damit Kontakt bekommen sozusagen.
Ja, Kontakt okay. bekommen, aber auch längerfristig dann dabei bleiben, weil sie zahlen zum Beispiel auch dann immer noch pro Projekt einen Studenten oder auch zwei so eine Fahrt zu einer Konferenz, also wo man sie zum Beispiel einladen kann, dass man auf der Soten dann ist oder letztes Jahr waren zwei Leute dann auf der Phosphor G, die dann einen Vortrag noch gehalten haben und das wird dann im Endeffekt auch von Google bezahlt.
Also so eine Art Anschubfinanzierung für so neue Leute.
Genau, ja.
Dann wird es jetzt entwickelt, sozusagen die Codezeit ist rum und danach müsst ihr bewerten, was die gemacht haben oder wie?
Ja, das ist schon während des Projekts. Also du hast dann eigentlich drei Phasen und es gibt dann nach jeder Phase eine Evaluierung, die einmal der Student und einmal der jeweilige Mentor ausfüllen muss. Das ist dann auf dieser Google-Seite auch und da sagt man halt im Endeffekt, ja, hat er es gut gemacht oder der Student sagt, ist die Kommunikation gut gelaufen, wie oft trifft man sich, wie viele Stunden hat man investiert und. Und vom Mentor aus ist quasi noch so ein finales Klicken, ja, er hat diese Phase geschafft und darf weiterkommen. Und dann gibt es quasi diese 5.500 Euro, die werden gesplittet. Also ich glaube, man kriegt Dollar. Man kriegt $500, wenn man ausgewählt worden ist. Und die restlichen 5.000 teilen sich dann irgendwie auf diese drei oder auf diese zwei Evaluierungen auf. Und man kann dann natürlich rausfliegen, wenn man nichts gemacht hat. Weil man muss auch dazu sagen, Google kontrolliert das selber nicht, was da passiert. Aber es ist von ihnen eigentlich so gedacht, dass das ein Vollzeitjob ist. Also das ist auch noch
in dieser drei Monate dann.
Genau. Und das ist so ausgelegt, dass das von der Zeitphase her genau in diese Semesterferien der Amis reinfällt. Was jetzt bei uns nicht so ganz passt, aber ja, kann man dann quasi auch als Organisation noch ein bisschen flexibel sein und sagen, ja, hier ist Lernphase, da machst du halt mal zwei Wochen weniger oder nix. Und danach aber dann holst du es halt auf und machst mal am Wochenende was oder so. Aber es ist im Endeffekt so ausgelegt oder sollte so ausgelegt sein, dass das Ganze eine 40-Stunden-Woche ist. Und die Studenten oder auch der Mentor kann angeben, wie viel Arbeit das reingesteckt worden ist. Und theoretisch kann man auch sagen, wenn der jetzt nur 10 Stunden gearbeitet hat, kann man trotzdem weiterkommen lassen. Google wird das nicht kontrollieren und wird nichts dagegen machen, wenn es nicht so ist. Aber es ist halt in unserem Sinne eigentlich, dass wir das als Vollzeitjob verstehen und so bewerten, so ist es gewollt. Und wenn das dann fertig ist, dann gibt es noch so eine Bestimmung, die auch so ein hartes Requirement oder die ein hartes Requirement von Google ist, dass man den Source Code an einer bestimmten, also in einer bestimmten Form irgendwo liegen hat. Zum Beispiel, dass es auf GitHub ersichtlich ist, dass das alles von einem Studenten ist oder dass man irgendwo nochmal extra ZIP-File liegen hat auf einer Webseite, die permanent ist, projektpermanent oder sowas, dass man das dann veröffentlicht und Google nochmal speziell submittet. Also muss der Student machen und der Mentor muss am Schluss nochmal abhaken, ja, das ist seine Arbeit.
Das ist dann irgendein Branch oder ein Pull-Request oder so, oder wie muss man das verstehen?
Ja, das kann sein. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Formulierung ist. Wie gesagt, man kann
man gibt ihnen halt eine URL, wo das Zeug liegt sozusagen, ja.
Genau, ja. Aber darf, wie du ja schon gesagt hast, auch Pull-Request oder sowas, das ist auch okay. Wenn das ein eigener Branch auf GitHub ist oder sowas, dann kann man das auch verwenden.
Okay, wenn zieht sich der ganze Aufwand mit den ihr jetzt als Mentoren und Admins da treibt? Also kommt da was raus oder was ist deine Meinung dazu?
Also muss man vielleicht so anfangen, dass der Tobias und ich das eigentlich begonnen haben oder ja, ich mich da damals gemeldet habe 2014, weil wir ja mit Tobias OpenStreetMap OSM2World halt was machen wollten und wir hatten einen Freund von uns, der war noch Student und wollte mitmachen und haben wir gesagt, gut, mach doch damit. Wir schauen, dass du da reinkommst und haben uns das, wollten dann mit dem bisherigen Org-Admin reden Und haben wir dann gemerkt, dass der es 2 Jahre versemmelt hat, die Application rechtzeitig abzugeben. Und dann haben wir im Endeffekt gesagt, ja, machen wir mit und kümmern uns selber darum, dass es rechtzeitig abgegeben wird.
Das heißt, du warst dann Admin und dann eben 2 Stunden sozusagen.
Genau, also man kann erstens als Admin auch Mentor gleichzeitig sein, darf man machen. Aber es war da so, ich war Admin, der Tobias hat Mentor gemacht und der Freund von uns hat dann Student gemacht und hat auch wirklich großartige Arbeit abgeliefert. Das war eine super Sache und von dem her hat sich das absolut rentiert und haben wir gesagt, machen wir weiter mit. Ich mache jedes Jahr als Admin auch so eine kleine Umfrage unter den Mentoren, was sie meinen, ob sich's rentiert oder nicht. Und im Endeffekt hört man immer nur gutes und positives Feedback. Es ist natürlich so, wir hatten durchaus auch schon Studenten, die gar nichts getaugt haben, die im Endeffekt halt dieses Geld abgreifen wollten und dafür nichts tun wollten. Und man muss auch dazu sagen, dass halt der Anreiz jetzt aus Gebieten, wo man nicht so viel verdient, natürlich 5.000 Euro zum Teil enorme Summen sind, die da diesen Anreiz noch vergrößern, da mitzumachen, auch wenn man null Plan hat und vielleicht nur versucht zu blenden und dann kriegst du schon mal die 500 Dollar auf jeden Fall und die sind dann auch schon einiges, wenn du noch gar nichts machst. Das heißt, man kann Pech haben, aber wenn du, also als Mentor Pech haben, aber dann ist halt dein Arbeitsaufwand auch nicht so groß. Und ansonsten ist es halt je nach Mentor, also der Polyglott ist zum Beispiel jemand, der sehr viel Arbeit reinsteckt, der pro Woche schon so 4-5 Stunden dann als Mentor schon reinsteckt und dann auch nochmal nacharbeitet, alles testet und immer sehr kommunikativ mit seinen Studenten ist. Andere sind halt dann pro Woche höchstens mal eine Stunde damit beschäftigt. Ja. Aber wie auch immer, alle sagen eigentlich, dass sich's rentiert und dass sie zufrieden sind und das weitermachen wollen oder wieder machen wollen und wieder daran teilnehmen wollen. Und ich denke, das Gleiche kann man eigentlich auch für das Projekt an sich sagen, weil einfach auch schon ganz gute Sachen rausgekommen sind und wir auch dadurch neue Community-Mitglieder gewonnen haben, die ja, jetzt auch weiterhin dabei sind.
Das heißt, ja, oder als Anmerkung dazu, von wegen Studenten Glück haben oder nicht Glück haben, ich meine, ihr werdet euch die Studenten ja auch am Anfang angucken, in der ersten Phase. Ob die einen Eindruck machen, wo man von vornherein vielleicht sagen kann, der ist vielleicht ein bisschen fishy oder nicht oder sowas. Oder
ja, also das versuchen wir schon immer. Das ist aber
schwierig wahrscheinlich.
Schwierig, ja. Also da haben wir jetzt sicher auch was über die Zeit hinzugelernt, wie man das besser prüft. Und wir versuchen dann auch immer so kleine Tasks mal zu geben, ob die Leute überhaupt Ahnung haben. Aber es ist zum Beispiel so, ja, wir haben eine Zeit lang jetzt bei den Applications quasi darauf bestanden, dass die Leute sagen, welche Programmiersprachen sie können und sich Skills von 1 bis 10 geben. Und da ist es halt häufig so, dass jetzt so bei den Europäern dann, ja, ich kann sehr gut C++ schreiben, ich gebe mir auf einer Skala von 1 bis 10 eine 6, weil ich so gut bin, ja. Und der Inder sagt, oh, ich habe schon mal eine Zeile C++ geschrieben, also ist das eine 9. Und wenn es 2 Zeilen waren, dann gebe ich mir eine 10. Und das.
Also ist das nur so ein umgedrehtes Ding? Also eigentlich wäre ja 10 Punkte das Maximal, oder?
Ja, das ist nicht umgedreht, sondern das ist so eine.
Kulturell,
so ein Überschätzen oder dass das vielleicht da auch irgendwie. Ja, kulturell. Also
nicht, dass sie einfach das verkehrt rum verstehen, sondern.
Nee, leider.
Also okay.
Und das macht es halt teilweise sehr schwierig und du müsstest halt im Endeffekt schon auch erstmal Code sehen, damit du beurteilen kannst, ob die Leute was drauf haben. Es ist dann schon, dass sie bei der Application teilweise dann GitHub-Profile verlinken, da kann man dann mal schauen, ob sie was gemacht haben. Aber da muss man halt auch aufpassen, weil da teilweise auch Leute dabei sind, die haben mal einen Klon gemacht und dann haben sie Patches von anderen nochmal unter ihrem Namen eingespielt. Passiert auch alles. Und ja, auch wenn man es nicht ganz generell sagen kann, ist es leider schon so, dass das wirklich bei den Indern muss man immer sehr vorsichtig sein, weil die allgemein sehr übertreiben. Also gibt es halt sehr viele, die jetzt dann Erstsemester Bachelor sind und sich aber überall super einschätzen und meinen, dass sie die allerbesten und größten sind. Da hat man schon einige und ist auch bei potenziellen Mentoren, mit denen wir so geredet haben, ist es teilweise, dass sie sagen, sie wollen sich dann die Arbeit nicht machen, weil sie eben Angst haben, dass sich dann irgendwelche Inder bewerben, wo sie dann nur Arbeit haben und nichts rauskommt. Ist aber, muss ich sagen, diese Befürchtungen hört man eigentlich nur von Leuten, die jetzt Mentor selber noch nicht waren oder es noch nicht gemacht haben. Wer dabei war, ist eigentlich immer zufrieden gewesen dann.
Und der Begriff Inder, das vielleicht zur Vorbeugung von irgendwelchen Meinungen hier stellvertretend, sag ich mal, gibt sicher auch entsprechend andere Kulturkreise, die da ähnlich agieren.
Ja, also man muss ja auch klar dazu sagen, wir hatten schon Inder, die sehr gut waren, ja, also so ist es nicht. Aber da gibt es halt einfach sehr viele und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Inder bewirbt, relativ hoch. Ja.
Gibt es denn noch besonders erwähnenswerte Projekte?
Was ich zum Beispiel nennen würde, sind die Changeset-Diskussionen, die wir ja auf der Webseite drin haben. Das war ein Projekt, was, das weiß ich nicht mehr genau, 2013 oder 14 oder sowas gemacht worden ist. Das ist im Endeffekt abgeschlossen worden während der Zeit. Es gab dann beim Merchen noch ein bisschen Probleme, aber es ist dann schlussendlich reingekommen und ich denke, dass es mittlerweile so ein Feature ist, was eigentlich sehr beliebt ist, sehr häufig benutzt wird und ein ziemlicher Erfolg war. Ich kann jetzt allerdings gerade nicht mehr genau sagen, wer der Student war.
Dann, wer war denn der Mentor?
Auch das weiß ich nicht mehr. Es war aber meiner Ansicht nach einer von der DWG oder sogar mehrere Leute von der DWG, weil die das halt eigentlich als sinnvoll erachtet hatten, dass man sich im Konfliktfalle auch mal öffentlich unterhalten kann, ja, mit 10 Leute der gleichen Person dann irgendwie ein Private Message schreiben.
Ja, ja, und da, der Kontext ist halt auch direkt da. Ja. Im Kontext des Reds, ja.
Es könnte sogar sein, dass das der Emacsen war. Ich glaub's fast.
Nee.
Und weiteres Projekt, was mir noch einfällt, das ist die OSM oder OpenStreetMap CGI Map. Die ist vom Paul Norman geschrieben worden. Da war er noch Student, war sein letztes Jahr Student, der jetzt auch sehr aktiv im Projekt ist, viel Zeugs macht, viele Projekte mitarbeitet und in OpenStreetMap ein Board ist, also im Vorstand von der OpenStreetMap Foundation ist. Und bei dem Projekt war es im Endeffekt, dass diese Map-Calls oder diese API-Calls bisher immer in dem Rails-Port waren und vor allem die Abfrage von Kartenbereichen dann erstmal in Speicher geladen worden sind und dann wieder ausgeliefert worden sind. Und soweit ich mich erinnere, ist da auch die Webseite hier und da mal abgestürzt oder der Speicher auf dem Server ausgegangen, weil das einfach zu viel Speicher gebraucht hat. Und da war dann dieser CGI-Map-Port in C++, der das jetzt im Endeffekt streamt und somit eine feste oder eine Speicherbegrenzung hat und das Ganze nochmal zusätzlich beschleunigt neben diesem Speicherproblem. Ansonsten fällt mir noch ein, was jetzt ein bisschen so aus persönlichem Interesse heraus entspringt, das ist vom Tobias, der regelmäßig die OSM2World-Projekte anbietet. Und da hatte ich ja vorher schon gesagt, von dem einen Studenten oder dem Freund von uns, der damals noch Student war, der Sebastian, der so einen Shader-Port geschrieben hat, um das OSM2World von der alten Fixed-Function-Pipeline OpenGL auf eine moderne Shader-Pipeline umgestellt hat. Und das ist auch ein sehr schönes Projekt gewesen. Ist jetzt natürlich nur OSM2World-spezifisch, aber war trotzdem ein voller Erfolg, würde ich sagen.
Okay, wer noch mehr dafür haben möchte, für den haben wir dann noch ein paar Links zu Vortragsaufzeichnungen. Einmal von dir bei der FOSCE 2016, aber Michael hat auch noch von der OSGEO ein, zwei Dinge herausgesucht.
Ja, also die OSGEO ist auch eine Mentoring-Organisation. Es gab auf der FOSCE 2016 und 2017 jeweils einen Vortrag dazu, beziehungsweise eine Vorstellung, eine kurze, sehr kurze Vorstellung von den Projekten, die sie betreut haben.
Okay, das heißt, wir müssen eigentlich nur noch Studenten dazu aufrufen, sich noch zu bewerben bis zum 27. März.
Möglichst vorher.
Ja, bis spätestens.
Ja. Ja, möglichst bald, ja. Und einfach auch mal im IRC, da haben wir mit USM-GSOC einen IRC-Channel, wo die Mentoren drin sind, wo man sich auch informieren kann oder auch mal über eigene Ideen drüber diskutieren kann.
Im Freenode-Netzwerk wahrscheinlich,
oder? Genau.
Dann nächstes Thema. Das ist von Michael. Und du möchtest dich über Machine Learning, würde ich das ja eher bezeichnen.
Ja.
AKA
Artificial Intelligence oder KI im Deutschen.
Ja, okay, jetzt muss ich erstmal einen Rant über diesen Begriff ablassen. Eigentlich ist AI immer alles das, was du nicht verstanden hast, gefühlt. Und immer wenn du was verstanden hast, wie du Maschinen was beibringst, dann kriegt das einen eigenen Namen und ist eigentlich keine AI mehr, aus meiner Sicht. Aber Definitionssache. Ja. Okay, es geht konkret um jemand, der so Zeug nutzt, über den du dich aufregst, oder?
Ja, das Ganze ist entstanden aus einem Blogpost bei OpenStreetMap, und zwar der User ist JRE Millar, der User sitzt irgendwo in Boston in den USA und hatte einen Blogartikel geschrieben, in dem er das anpreist und sehr gut findet, sag ich mal. Und ich sehe das deutlich kritisch, im Gegensatz zu ihm. Ja, wie gesagt, für mich ist das ein Thema, das kritisch ist, einfach mit den Auswirkungen davon. Das spricht sich zwar leicht, aber und alles ist gut, aber es gab halt ein paar Versuche in der nicht so fernen Historie. Um den ersten Versuch mal zu nennen, das war ein Versuch von Facebook in Thailand. Es gibt dazu auch entsprechende Diskussion im Forum. Dort hat man versucht, eben aus Satellitenbilder Straßen zu erkennen. Angefangen hat es im April 2017, oder da ist der eigentliche Versuch losgegangen, und Facebook hat das alles schön aufgelistet, was für Ideen das sie haben, dass die Daten hinterher kontrolliert werden sollen und sonst irgendwas.
Also da ist jemand von Facebook ins OSM-Forum gekommen und hat gesagt, hallo, wir haben da ein paar Ideen und haben da ein bisschen was vor. Hat er da Meinungen eingesucht oder hat einfach nur gesagt, ja, das machen wir jetzt? Oder?
Sie haben schon versucht, Meinungen einzuholen. Es wurde auch da diskutiert. Das Ganze war auch auf der Importliste, glaube ich, wurde es angekündigt, wenn ich es richtig im Kopf habe noch.
Also, wenn ich da mal einhaken darf, soweit ich das in Erinnerung habe, war es so, dass der Import schon stattgefunden hat und sich einige User aufgeregt haben, unter anderem, glaube ich, der Stefan.
Ja, aber das war, glaube ich, später. Also,
Die Forumsdiskussion war aber, nachdem sie bereits erste Importe gemacht haben und sich Leute beschwert hatten. Also könnte man auch nochmal an Stefan fragen, aber ich meine, dass sich schon einige beschwert haben und dann wurden sie quasi darauf hingewiesen, so geht's nicht, schreibt's doch mal im Forum und später dann noch auf der Mailingliste. Aber da war schon einiges an Schaden angerichtet zu dem Zeitpunkt.
Okay, kann sein, dass da eine Vorgeschichte gab, die mir jetzt so direkt nicht bekannt ist.
Also der erste Satz hört sich so ein bisschen an, weil er hier irgendwie, hallo, I'm really glad to hear about the outcome of our meeting. Also sie haben sich schon mal getroffen, also
es gab
nicht für Peters Aussage.
Es gab.
Ja.
Ja, was Google halt, Facebook versucht hat, ist eben aus Luftbildern Straßen zu erkennen. Und die sollten eben in einem dreiphasigen Prozess unter anderem in der dritten Phase eine menschliche durch Personenvalidierung erfahren. Und im Endeffekt hat die Community aus Thailand eben extrem geflucht über das, was da passiert ist, weil die Datenqualität so unter aller unter aller Sau, ich sag's mal so, war, dass da Straßen in guter Qualität ausgezeichnet waren, die aber im Endeffekt irgendwo in einem Schlammloch gelandet sind und lauter so Themen. Daten, die in der Vergangenheit eben sauber gepflegt waren, oder ein anderes Beispiel, was da genannt wurde, ist, dass eine Straße unter einem Baum quasi durchläuft. Die Straße ist dort aber gesperrt und deswegen gibt es oder nicht durchgängig befahrbar unter diesem Baum und deswegen war die da nicht verbunden. Und im Endeffekt, das war bekannt, das Thema, dass dort eben eine Unterbrechung in der Straße ist. Und das System ist halt davon ausgegangen, ach, die Straße geht da durch unter dem Baum. Und das, die Leute, die halt OSM in Thailand auch wirklich benutzt haben, die waren ziemlich frustriert von dem Thema. Und da ist wohl auch großflächig zu Reverts gekommen bei der ganzen Geschichte. Das war dann das Endergebnis der ganzen Diskussion, wo auch die DWG eingeschaltet worden ist und so weiter.
Was war so ein bisschen das Fazit dieser Aktion? Also hat Facebook dann aufgehört?
Also die, wenn man anguckt, das Ganze ist noch ein bisschen am Laufen. Die letzten Diskussionen da sind von Anfang 2018, also das ist ja noch aktuell das Thema.
Ja, man muss sagen, das, was wir jetzt im Forum haben, das ist ja, betrifft ja eigentlich nur Thailand. Und soweit ich das verstanden habe, ist ja das Konzept von Facebook, sie wollen eine Karte für ihre Facebook-User haben. Und überall, wo sie keine kommerziellen guten Karten haben, wollen sie auf OpenStreetMap aufsetzen. Da, wo sie keine gut genug Qualität für OpenStreetMap haben, wollen sie ihren KI-Scheiß drüber laufen lassen. Und Thailand ist ja jetzt eigentlich nur so ein Testgebiet, wo sie es mal ausprobieren wollen, wie viel Widerstand sie von der Community erhalten und das dann im Endeffekt noch in wesentlich mehr Ländern ausführen.
Genau. Ich habe im Zug der Recherche zu dem Thema auch ein Video gefunden, wo eine Facebook-Mitarbeiterin einen Vortrag gehalten hatte auf der SOTEM US in 2017. Und da sieht man auch ein bisschen, oder es sind alles Hochglanz und sonst irgendwas und wir machen überall Kontrolle von den Daten und die werden dreimal gefiltert und wenn sie nicht gut genug sind, dann werden sie nochmal überarbeitet und sonst irgendwas. Und im Endeffekt hat sich halt herausgestellt, obwohl die Daten von irgendwelchen menschlichen Personen geprüft worden waren, die Prüfung war halt Bullshit, um es mal so hart zu sagen. Also da sind Daten drin gelandet, wo die Leute in der Diskussion im Forum geschrieben haben, wenn man mal reingezoomt hätte, hätte man gesehen, dass das so überhaupt nicht stimmt. Und das sind halt, man hat die Daten einfach mal abgeladen, bei OSM als in Anführungszeichen Müllhalde, um es mal so zu sagen, und irgendjemand wird es dann schon richten.
Ja, ich glaube, das ist eher ein Missverständnis, was die Community macht, weil im Endeffekt so abstrakt von außen betrachtet ist die Community, was die im Endeffekt eine große Masse von Leuten, die schnell viel erledigen können. Und dass man, wenn man das jetzt mal so abstrakt sieht, dann kann man sagen, ja, ist doch super, dann kann ich ja schon mal große Massen an Daten reintun, wo ein paar falsch sind und dann kommt die Community und fixt das halt. Und wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, dann macht es vielleicht sogar Sinn, dass man das so macht. Ich finde es halt nur unglaublich arrogant, dass man im Endeffekt hergeht und sagt, ja, Community, ihr seid dafür da, um die Fehler, die wir machen, auszubessern. Wir sind die, die Kohle draufscheißen auf das Projekt und da unseren Scheiß einfach mal abkippen und ihr repariert das dann schon.
Ja, das Problem ist auch, dass solche Fehler vielleicht irgendwie jahrelang nicht entdeckt werden oder sowas. Also wenn irgendwo halt ein Problem ist in den Daten, wenn die Leute das mit hoher Qualität mappen, sag ich mal, dann ist davon aus, oder dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler da drin sind, relativ klein. Aber wenn das halt, ja, wenn die wie soll ich das sagen, wenn die Wahrscheinlichkeit entsprechend höher ist und niemand fühlt sich für die Daten vielleicht zuständig. Ich glaube, in Thailand ist die Community nicht so groß. So kenne ich zumindest die Aussagen von Stefan, also dem Stefan aus München, der zum Beispiel die Thai-Map betreut.
Also Stefan KN ist, glaube ich, sein Nick oder sowas.
Ja. Und das ist dann ein echtes Thema, wenn du halt eine kleine Community von Haus aus hast, dass die kleine Community dann die Mengen an Daten, die da reingeworfen werden, überhaupt in den Griff kriegen kann.
Ja, ist ja auch immer so ein Argument, was noch so aus diesen Tiger-Import-Zeiten kommt, dass diese Importe oder größere Datenmassen auch verhindern, dass eine Community entsteht.
Ja, sehe ich so. Das Thema, wenn ich angucke, wie groß das die USA ist, okay, die USA ist in einigen Gebieten dünn besiedelt, aber wenn ich einfach über 10 Jahre Erfahrung bei OSM, wo ich dabei bin, angucke, dann hat die USA gigantische Probleme, die Community aufzubauen. Da ist viel Aufwand reingesteckt worden, um die ins Laufen zu kriegen und so weiter. Und wenn man sich halt die Tiger-Daten angeguckt hat, dann haben die im ersten Moment wunderbar ausgesehen. Da war scheinbar okay, aber du hast zum Beispiel Kreuzungen gehabt, wo die zwei Straßen einfach miteinander nicht verbunden waren. Also es sind zwei Highways quasi übereinander gelaufen, aber kein Node gewesen, um die zu verbinden. Als ein Beispiel. Oder man hat, wenn du eine T-förmige Kreuzung hast, dann hat der waagrechte Teil vom T nicht mit dem senkrechten Teil vom T war verbunden. Da hat einfach ein Meter gefehlt oder irgendwas. Wenn du das in einem größeren Zoom-Level anguckst oder sonst irgendwas, dann siehst du das nicht.
Ja, okay, da müsste man halt ihnen vorschreiben, dass es sowas auch fixen, da wo es relevant ist.
Ja, aber das ist, wenn du dann auf die Karte guckst, ich meine, die Daten sind importiert worden bei einem Tiger-Import. Das hat, wenn du auf die Map geguckt hast, hast du das im ersten Moment ausgesehen, wie wenn alle Daten da wären und alles wunderbar ist. Und dann denkst du als jemand, der potenzielle
Projekte... Aber es gab ja dann entsprechende Plugins, mit denen man das sowieso wieder gefunden
hat. Ja, aber muss ich sagen, im Endeffekt, das ist doch nicht das Community-Problem.
Ja klar, das ist derjenige, der es importiert hat.
Genau, aber das sollte davor machen. Wenn ich solche Plugins schreiben kann und das fixen kann, dann kann ich das auch davor machen, bevor ich das Zeugs reinkipp. Ja. Weil wenn ich das erstmal reingekippt habe und dann kommen noch ein paar manuelle Edits, weil dann welche was hinzufügen und so, der Revert wird immer schwieriger. Und wenn ich dann nach einem Jahr sage, ach ja, das sind Sachen, die kann ich nicht fixen oder das sind Probleme, die muss jemand manuell machen, und wenn dann diese Erkenntnis erst später kommt, dann ist der Schaden einfach entstanden und dann ist es passiert. Und da habe ich zu diesem Zeitpunkt eventuell auch größere Mengen an existierender Community verkratzt, weil die einfach sagen, ich habe keinen Bock hinzugehen und nur solche dümmlichen Fehler auszubessern und nachzulaufen, wenn, also dann gehe ich lieber her und map alles selber neu. Und das verstehe ich auch.
Aber dieses Facebook-Beispiel war jetzt nicht das erste Machine Learning in OpenStreetMap-Beispiel, oder? Da gibt es ja noch ein zweites.
Also ich weiß, dass unser Projektgründer Steve Coast vor vielen Jahren mal versucht hatte, was in der Ecke zu machen, aber ich kann ehrlich nicht mehr sagen, ob da was draus geworden ist. Es gab da irgendwelche Ansätze, aber ich glaube, das ist ins Niemandsland hat das geführt. Ich habe aber ein zweites Beispiel, was im Moment gerade läuft. Das ist von Mapbox. Mapbox hat Street View Builder, um es mal so zu sagen. Ich weiß nicht, von welchem Provider gekauft.
Bing.
Von Bing. Ah, stimmt. Und will die mit Maschinenlernen auswerten, um Turn Restrictions daraus abzuleiten.
Also, dass sie zum Beispiel aus dem Bild von der Kreuzung
ein Schild erkennen.
Kann ja auch sein, dass irgendwie auf der Straße, auf der Spur markiert ist. Ja. Dass er daraus dann halt die abhängige Beschränkung, dass man halt jetzt irgendwie hier nicht links abbiegen kann oder sowas ableiten.
Genau. Das ist aber eine Diskussion, die jetzt gerade auch erst im Februar aufgekommen ist. Das ist auch gerade noch am Diskutieren.
Ich muss vielleicht einhaken, also das ist ja vom Daniel, der auch immer auf der Foskes-Konferenz ist, der vor allem an OSRM mitarbeitet. Und ich weiß jetzt über den das Spezielle da mit den Bing-Bildern nichts, aber ich habe so von anderen Projekten von ihm gesehen, dass er an sich da recht community-orientiert ist und das eigentlich auch immer ganz sinnvoll macht. Weil ich denke, man kann das auch gut machen mit so einer AI, dass man das Ganze einfach also entweder benutzt, um es dann für sein OSRM zum Beispiel, dass man das als Input benutzt, dass er diese damit gewonnenen Daten gar nicht nach OpenStreetMap einfach reinkippt, sondern nur benutzt, um es für OSRM zum Routen zu benutzen. Oder dass man es benutzt, um einen Dienst, ein Plugin für Chosen oder eine Webseite oder sowas anzubieten, wo man dann drüber laufen kann und sich das anschauen kann als Hilfestellung oder so wie was wie Keepride zu machen oder wie MapRoulette oder sowas, dass man sich einfach anschaut und dann selber nochmal als Mensch entscheidet, ja, diese Hilfe von dieser KI nehme ich, um das jetzt wirklich einzutragen. Also ich denke, da ist einfach ein großer qualitativer Unterschied. Und wenn ich das noch dazu sagen darf, da war auch auf Imports, also auf der Mailingliste vor kurzem ein Projekt, wo einer in den USA Sportplätze eingetragen hat. Und der hat das auch als Import bezeichnet, obwohl das im Endeffekt fast manuell war. Mhm. Der hat auch von OpenStreetMap die Sportplätze genommen, die eingetragen waren, sich dazu von Bing die Satellitenbilder geholt, damit er quasi was zum Lernen hat. Damit eine KI, also ein neuronales Netz trainiert und hat dann auf den ganzen Bing-Bildern wieder gearbeitet, um damit noch nicht vorhandene Sportplätze zu finden und hat die den Usern dann Schritt für Schritt oder sich selber dann angeschaut und dann entschieden, ist das einer oder nicht und die dann in OpenStreetMap eingetragen.
Also wie gesagt, ich sehe schon gewisse Ähnlichkeiten zwischen Importen und diesem Maschinenlernen und Daten dann eben reinpacken in OpenStreetMap. Und ein gutes Beispiel, das wir vor vielen Jahren hatten, war aus meiner Sicht das Thema mit Straßen NRW, wo uns die Landesstraßenverwaltung oder sowas in Nordrhein-Westfalen ihre ganzen Straßen zur Verfügung gestellt hat. Allerdings waren wir damals bei OSM schon so weit, dass es einfach nicht möglich war, die ganzen Straßen komplett zu importieren. Und damals hatte man extra ein Plugin für JOSM gemacht, wo man dann sagen konnte, importiere diese Straße, sie gibt es noch nicht oder diese Straße gibt es schon. Also das ist auch dieser MapRoulette und so weiter Ansatz, wo eben wirklich eng menschlicher Ansatz mit da ist und Mapper aktiv die Daten übernimmt. Und wenn man sich halt die, ich sag's mal so, großspurigen Ankündigungen von Facebook da dagegen hält, wo es dann auch heißt, alles wird dreimal geprüft, das im Endeffekt werden die Daten halt einfach nur reingeschmissen. Das ist dann halt ein Thema, wo ich sage, das ist Mist.
Das heißt, zusammenfassend, ihr wünscht euch eigentlich zum einen, dass das offen, also dass nicht gelogen wird in dem Fall, wie jetzt in Facebook in deinem Fall. Ja. Und dass man kann AI oder ML, also Machine Learning, gerne benutzen, aber dann doch bitte für so Tools wie MapRoulette oder mit irgendeinem Filter dazwischen und nicht so diese Massenabfertigung, dass du irgendwelche Leute anstellst, die da mal kurz draufschauen oder es nicht richtig machen.
Es muss aus meiner Sicht nachvollziehbar sein und es wäre angenehm, wenn das Ganze komplett offengelegt wird. Also ich schätze Daniel auch sehr. Ein Problem, das wir aber bei dem Thema haben, diese Street-View-Bilder sind gekauft. Und das heißt, die können nicht zur Verfügung gestellt werden. Also sie haben ein Nutzungsrecht an diesen Street-View-Bildern, aber sie können sie damit im Endeffekt nicht komplett OSM zur Verfügung stellen.
Nee, man darf sie nicht benutzen, um manuell was davon abzuleiten, sondern sie haben ihr Nutzungsrecht sieht es halt so vor, dass du nur, dass nur sie was ableiten dürfen.
Ja, ja, aber du hast damit das Problem, wenn du es nicht nutzen darfst, dass du es nicht vergleichen kannst. Also
doch, das steht ja hier. Also die Aussage ist, to be clear, the street side image is not available for direct editing by community at large. However, subject to its terms and conditions, it can be used for personal reference and examining the source of the detections. So we have included URLs to the image associated with each detection. Ah, okay. Das heißt, du hast da einen Link, da kannst du draufklicken und schauen, ob das Ding gemacht hat, aber du darfst halt das nicht benutzen, um davon was abzufassen.
Okay, so. Dann habe ich das falsch gelesen gehabt, sorry.
Um da vielleicht noch zu ergänzen, was mich persönlich an der ganzen Sache sehr stört, ist, dass wenn man sich darüber aufregt, dass jetzt vor allem auch in diesem Facebook-Fall waren ja schon Leute dabei, die sehr klar gesagt haben, so geht's nicht, das muss man anders machen. Und dass es im Endeffekt von der Community Leute gibt, die jetzt, ich unterstelle ihnen mal auch, kommerzielles Interesse haben, das dann gutheißen oder verteidigen und sagen, ja, Facebook hat das nicht alles gut gemacht, aber man muss ja willkommen heißen und man muss da inclusive sein und nett und freundlich sein. Ich sehe das anders. Wenn man an unserem Projekt teilhaben will und unsere Daten benutzen will, dann sollte man sich nach unseren Regeln spielen, sich an unsere Werte halten. Und wenn man die mit Füßen tritt, zigmal erwischt worden ist, dass man die Sache schlecht gemacht hat, versucht es geheim zu halten, einfach mal die Daten reinzukippen oder auch diese Arroganz an den Tag legt und sagt, ja, ihr seid zum Fixen da, wir kippen die Daten rein, dann sollte man auch einfach klipp und klar sagen, nein, so nicht. Und,
also du wärst für ein generelles Bearbeitungsverbot durch Facebook-Mitarbeiter.
So würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, dass man ihnen mit sehr klaren Worten sagen müsste, nein, so nicht. Und nicht immer diese Schönfärberei betreiben. Und ich würde mir auch wünschen, dass mehr Leute dazu was sagen und dass es nicht im Endeffekt nur immer, ja, sag ich mal, dass nicht nur immer der Christoph ist, der dann den Mund aufmacht und alle anderen still und heimlich dann plus eins denken, aber keiner halt was dazu sagt.
Wir brauchen im Forum noch diesen plus eins Button hinter den Beiträgen, oder?
Ja, das wäre wohl sinnvoll.
Kann man ja noch als Google Summer of Code.
Ja, ein Thema, was da auch gut sein könnte, wäre zu überlegen, ob man Guidelines für sowas aufstellen muss. Also es gibt zum Beispiel Import-Guidelines, wo klar vorgegeben ist, wie ein Import zu machen ist oder wie automatische Edits gemacht werden müssen sollen. Also ein Automated Edit Code of Conduct oder wir arbeiten dran an Directed Editing Policy, also wenn zum Beispiel ein Professor seine Studenten zu Übungszwecken irgendwelche Arbeiten in USM machen lassen will oder sowas, wie das abzulaufen hat. Und vielleicht brauchen wir sowas auch für das Thema Maschinenlernen.
Also was ein paar Leute momentan dran arbeiten, was vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, das ist die Welcome Mat heißt es. Das soll so ein, so ein Argumentations- oder so eine Diskussionsgrundlage sein oder Willkommensbotschaft für Firmen, dass sie sich das durchlesen können, um quasi unsere Werte kennenzulernen und zu wissen, an wen sollen sie sich richten und wie sollen sie es machen, um das Ganze positiv darzustellen. Also ich meine, das, was ich jetzt im Endeffekt gesagt habe, ist ja, liebes Facebook, lasst es bitte sein und ihnen ganz klipp und klar sagen, so nicht. Und das Welcome Mat ist quasi gedacht als gleiches Ziel in positiver Art und Weise im Vornherein jemanden mitzugeben. Ja. Und das wird momentan von ein paar Leuten dran geschrieben, soweit ich weiß.
Ja, du hast gerade Christoph erwähnt gehabt. Also Imagico. Er hat zu dem Thema Maschinenlernen auch einen Blog-Eintrag verfasst, der sehr klare Worte spricht. Ist eigentlich lesenswert aus meiner Sicht. Und ich möchte daraus mal was zitieren. Was Facebook und Co. hoffen, ist, dass indem sie diese KI-Methoden in OSM etablieren, die OSM-Community dazu bringen können, die Fehler ihrer mechanisch trainierten Kinder, welche diese unvermeidbar produzieren, zu korrigieren und dadurch die durch diese Fehler für sich genommen erst einmal ziemlich wertlosen Daten, die die KI ausspuckt, in etwas von praktischem Wert zu verwandeln. Oder um es noch deutlicher zu sagen, man versucht OSM von einer Karte von Menschen für Menschen in ein Projekt für das Crowdsourcing von Sklavenarbeit unter der Leitung von unternehmensgesteuerten KIs umzuwandeln. Und noch einen anderen Satz, den ich zitieren will. In anderen Worten, sie sollten genau das Gegenteil von dem tun, was Facebook und Mapbooks in diesem Bereich machen.
Es sind sicher sehr drastische Worte, die er hier wählt, aber ich denke, er bringt es ziemlich genau auf den Punkt. Die Firmen sollen mit der Community arbeiten und nicht die Community ausnutzen.
Ja, ich würde das einfach nur mit einem Plus 1 kommen.
Okay, dann lass mal damit das Thema auch auf sich bewenden und kommen zum nächsten Thema. Peter hat wieder noch was vorbereitet und zwar die Open Source Policy der OSMF.
Ja, das ist eigentlich so ein Thema, das wir schon länger in der Themenliste haben und vielleicht auch sehr wenige nur darüber Bescheid wissen. Die FOSS Policy, das ist eine Policy von der OpenStreetMap Foundation, die sich im Endeffekt an den Vorstand der OSMF und an die Working Groups richtet und vor 2 Jahren entstanden ist. Die beschreibt als erstes unsere Werte als Projekt, dass wir eben ein Projekt sind, das offen, frei ist, also weil wir offene Daten haben, freie Daten haben, damit auch im Endeffekt so ein Spirit quasi vorgibt. Es war ja am Anfang so, dass wir irgendwann mal gar keine Daten hatten und auch ich bin dazu gekommen, als in meinem damaligen Wohnort Passau eine Autobahn durchgeführt hat und eine Bahnstrecke reingeführt hat und das war es im Endeffekt und da muss man ganz klar sagen, zu diesem Zeitpunkt war natürlich alle anderen Kartenanbieter besser als OpenStreetMap und es war auch lange Zeit so, dass man schon sagen muss, warum benutze ich eigentlich OpenStreetMap, es ist halt schlechter und es ist halt jetzt von Idealisten benutzt worden und verbessert worden, auch zweckgebunden, dass man als Radlfahrer dann halt seine Sachen eingetragen hat und da das verbessert hat. Bei diesem Punkt mit dem offen und frei nochmal drauf zurückzukommen, ja. Ich zum Beispiel benutze OpenStreetMap, aber nicht Chef Koch. Also da habe ich auch freie Rezepte, aber es sind halt keine offenen Daten und da würde ich halt so einen gewissen Unterschied machen. Ne? Und das steht in dieser Policy erstmal drin, um da diese Werte zu vermitteln, wie die ausschauen. Aber es wird eben auch gesagt, dass wir eine Duocracy sind, dass jeder mitmachen kann und man die Leute nicht beschränken oder einschränken soll in ihrer Tätigkeit.
Wie kam es denn zu diesem Dokument und seit wann gibt es denn das?
Es kam im Endeffekt dazu, weil ich mich im Vorstand über einige Tool-Entscheidungen aufgeregt habe und fand, dass das nicht sonderlich sinnvoll ist, zum Beispiel Google zu verwenden, sowohl für Mails als auch für Kalender und für einige andere Sachen fand ich das schon sehr fragwürdig, dass man Google da unsere Daten gibt, wo das ja im Endeffekt auf Kartenebene erstmal unser Konkurrent eigentlich ist.
Also ich glaube, damals wurden ja auch die Protokolle von verschiedenen OSMF-Gremien darin geschrieben und so weiter.
Genau. Und ich bin allgemein jemand, der nur Open Source einsetzt und schaut, dass er eigentlich nur freie Sachen verwendet und auch Google keine Daten gibt, auch wenn ich das nicht ganz verhindern kann. Und habe daher versucht, dass wir das auch auf dem Vorstandsebene umsetzen, dass wir nur freie Sachen benutzen. Und ja, bin da ein bisschen auf Widerstände gestoßen und dann gab es halt auf dem Face-to-Face-Meeting vom Vorstand eine Diskussion darüber. Daraus ist im Endeffekt dann als Kompromiss diese FOSS-Policy entstanden, die ja jetzt nicht ganz meine Linie als Hardliner wiedergibt, aber denke ich mal in der Richtung geht, die jetzt für mich noch akzeptabel genug war und gleichzeitig aber auch für meine Gegner dann noch akzeptabel genug war,
sage ich. Also ein klassischer Kompromiss im Prinzip.
Ein Kompromiss, ja. Ja, es, wie gesagt, es ging ja im Endeffekt um diese Tools, das heißt, es ist eigentlich auch dieser Hauptaspekt von dieser Policy, dass wir halt einmal so Bewertungsgrundlinien haben, was bewerte ich bei einem Tool, eben so, ist es Open Source, ist es Third Party oder Self-Hosted, wie ist die Benutzbarkeit von dem Tool, habe ich offene Daten, die das Programm abspeichert, oder habe ich so ein Login-Problem, dass ich eben die Daten dann nimmer rausbekomme, wenn ich mal wechseln würde. Wie sind die Anschaffungs- und Betriebskosten von dem Programm? Was betrifft es ganz konkret eben, wenn ich in der Communications Working Group zum Beispiel einen Flyer erzeuge? Mit was erzeuge ich den denn? Oder wenn ich als Soten Working Group mir überlegen muss, wo verkaufe ich denn meine Tickets für die Konferenz? Wie mache ich das? Als Vorstand, wie mache ich meine Kommunikation? Wie mache ich meine Kalendereinträge und so weiter? Also für alle diese Tools haben erstmal nicht direkt was mit OpenStreetMap zu tun, aber für mich war es halt trotzdem immer, dass das Projekt OpenStreetMap einfach offen, frei ist und ich denke auch viele andere aus diesem Freiheitsspirit quasi zu dem Projekt gekommen sind und deshalb auch finden, dass das in anderen Bereichen, die jetzt OpenStreetMap noch mit betreffen, eigentlich so sein sollte. Die Policy schreibt jetzt erstmal vor, dass es eine klare Präferenz von freien, offenen, selbst gehosteten Software geben soll, aber gleichzeitig, dass man inclusive sein soll. Das ist quasi dann der Kompromiss von den Gegnern, dass man Leute nicht ausgrenzen soll, nur weil sie einen Windows-PC benutzen. So wie der Michael hier zum Beispiel gerade, der trotzdem heute hier sein darf. Das heißt, auch die WGs, also die Working Groups, sollen sowas benutzen und damit arbeiten dürfen. Aber gleichzeitig sollen solche Abweichungen dokumentiert werden, dass man eben weiß, wenn irgend sowas auftritt, dass man da ein Closed-Source-Programm einsetzt, dass es eben bekannt ist, und solche Entscheidungen sollen auch regelmäßig geprüft werden. Also in der Policy steht drin, alle 2 Jahre soll man sich das mal anschauen, ob das wirklich nötig ist und warum es nötig ist, und das dokumentieren.
Ich denke, du stehst dann sicher nicht ganz alleine, dass man bestrebt ist, freie Tools einzusetzen. Nicht nur du hast vor 2 Jahren oder sowas gewisses Stirnrunzeln gehabt, was die Verwendung von Google Docs und sonst Google gehosteten Mitgliederdatenbanken und sonst irgendwas der OSMF betrafen. Ich weiß nicht, ob wir mal nicht mit Marc zusammen sogar in einer Radio-OSM-Folge darüber auch ein bisschen ausgelassen hatten.
Können ja uns mal die Leute, die die alten Folgen jetzt zufälligerweise Binge nachhören oder sowas, mal mitteilen.
Ja.
Hast du irgendwas? Das heißt, ihr habt jetzt so eine Liste erarbeitet mit Tools, die die einzelnen WGs benutzen oder die freigegeben sind, oder wie muss man das verstehen?
Theoretisch ja, praktisch nein. Das war ursprünglich meine Aufgabe, das zu machen. Ich habe sie niemals vollständig erledigt, dann hat es der Paul übernommen, der sie auch niemals vollständig erledigt hat. Wir haben mal intern alle Working Groups angeschrieben und gefragt, welche Tools das sie einsetzen. Haben wir das aber niemals sauber aufbereitet und es ist im Wiki leider immer noch nicht zu finden, die vollständige Liste.
Das heißt, das schlummert jetzt in den Tiefen oder E-Mail-Postfächer, die Antworten von
so WGs. So ist es. Und wird aber schon immer wieder nachgefragt. Also vor allem der Paul ist da auch sehr stark dahinter und sagt dann, ja, es sind eigentlich 2 Jahre um. Wie schaut es denn aus? Warum benutzen wir denn das eigentlich noch?
Mhm. Ja?
Und ich glaube, dass das auch jetzt schon ein paar Mal zu Diskussionen geführt hat, die eventuell längerfristig was ändern werden. Was mich zum Beispiel jetzt recht gestört hat, ich habe einen Vortrag für die SOTEM eingereicht und da musste ich auch ein Google Docs-Formular ausfüllen, was ich schon sehr inakzeptabel fand, muss ich sagen.
Ja, am Ende von dieser Policy sind ja sogar schon ein paar Beispiele aufgeführt. Sollen wir da mal durchgehen?
Können wir machen. Wir haben ja zum Beispiel Mumble aufgeführt. Das ist als klares Open-Source-Projekt, wo wir auch im Endeffekt selber hosten. Also das macht das Hot-Team, hostet den Mumble für uns. Aber das ist halt sozusagen ein positives Beispiel, wo selbst hostet und Open-Source. Dann Lumio ist sozusagen ein Zwischenstück, was zwar FOSS ist, also Open Source Software ist, aber wir nehmen die offiziell gehostete Version von Lumio selbst. Wir zahlen denen auch ein bisschen was dafür. Das ist quasi, um das Projekt zu unterstützen, war da so Idee. Wir könnten es auch selber hosten, aber war halt nie der Fall.
Für was wird das eingesetzt?
Das setzt man innerhalb des Vorstands für Umlaufbeschlüsse ein. Wenn irgendwas eilig ist, dann wird das dafür eingesetzt. Der Anwendungsfall ist eigentlich nicht groß und nicht häufig, aber manchmal braucht man es und es kommt auch ein bisschen älteren Zeit, wo der Umlaufbeschluss nötiger war, weil häufig zu viele Leute in den Vorstandssitzungen gefehlt haben. Mhm. Und als eher Negativbeispiel ist da die Google-Apps drin. Also wir haben ja da diese G Suite, wie das heißt, wo dann Mailinglisten und alles von Google gemacht wird. Also auch der MX-Record von OpenStreetMap Foundation geht auf Google. Da wird im Endeffekt alles von Google benutzt, was ich schon sehr problematisch finde, dass die da unseren E-Mail-Verkehr auch ja nicht durchlesen, aber sehen können, sage ich mal. Ja, als Grund steht da jetzt in der Policy drin, dass die Operations Working Group nicht damit behelligt werden soll, das zu machen und sonst Spam bekämpfen müssten und so. Das lasse ich jetzt mal einfach so dahingestellt.
Um da auch einen Blick in Richtung Deutschland vielleicht noch zu werfen. Es gibt auch vom Foskis in Mumble, den wir zum Beispiel bei Radio OSM verwenden oder Foskis e.V.
Naja, den haben wir ja selber aufgesetzt.
Ja, ich kann dann vielleicht mal noch zu den Working Groups sagen. Die stehen ja jetzt ja eben nicht drin, die sind ja nicht veröffentlicht. Aber da gibt es auch zum Beispiel bei der Soten Working Group, die jetzt Flyer oder Sticker macht und die dieses dann in Illustrator machen, wo dann auch die Mapbox-Leute mal helfen, die professionelle Designer haben, die da mitmachen. Ist jetzt von der Soten Working Group momentan akzeptiert, dass man sowas benutzt, finde ich zum Beispiel auch schon problematisch, weil das halt ja dieses Being Inclusive eigentlich ein bisschen verhindert. Wenn ich da mitmachen will und das Teil editieren will, muss ich mir Illustrator kaufen oder raubkopieren, obwohl es eigentlich eine Alternative gibt. Ja.
Wobei du, glaube ich, Illustrator-Files auch mit Inkscape öffnen kannst.
Ja, ich weiß halt nicht, ob ich es dann editieren will und ob ich es dann wieder zurückschicken kann. Ja. Ob das halt
ob dabei was kaputt geht, wenn es wieder in Illustrator aufgemacht wird, ja.
Da ist halt die Frage, ob das wirklich sein muss, ob man das nicht ändern kann, ob das wirklich so sein muss. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel bei der Communications Working Group, die dann auch Facebook einsetzt, was in dem Fall natürlich in gewisser Weise sein muss. Wenn ich Öffentlichkeitsarbeit machen will, mache ich das auf dem Blog. Das ist Open Source, das hosten wir selber. Aber wir veröffentlichen halt auch auf Twitter und auf Facebook und da muss ich das natürlich machen. Setzen Group-Tweet fürs Twittern ein, damit man weiß, wer den Tweet auf den Account rausgeschickt hat. Und gibt es einfach von dem her ein paar Bedingungen, wo man jetzt nicht drumherum kann. Ne?
Ja, ich denke, es sollte kein Schwarz-Weiß sein. Sonst läuft man manchmal halt einfach an gewisse Grenzen, wenn man ein bisschen Toleranz zeigt. Dann. Es ist immer schön, das Maximum zu wollen. Aber wie du gerade gesagt hast, für gewisse Geschichten gibt es halt Grenzen, wo es vielleicht nicht geht anders.
Wie der Andi ja schon gesagt hat, ich war ja auch für einen Kompromiss bereit, deshalb gibt es ja diese FOSS-Policy. Ich meine, wenn es nach mir ginge, dann müssten alle ausschließlich Open Source einsetzen.
Ich setze ja auch Open Source Webbrowser und Open Source E-Mail Reader auf meinem Closed Source Betriebssystem ein. Ja, ich glaube, dann sind wir mit den Themen für heute durch. Es bleibt bloß der Aufruf, Feedback zu geben, wie ihr die neue Folge fandet, Themenvorschläge zu machen an podcast@openstreetmap.de
oder bei Twitter an Radio OSM. Wir haben auch Feedback bekommen, tatsächlich. Also eine E-Mail, einen Blogantrag, aber beide fanden, ja, okay, die E-Mail war nur so, ich fand's toll. Der Blogantrag war nur, werdet ihr Mitglied in der OSMF? Ich hätte gerne Statistiken, Christoph, wie viele da jetzt drin sind.
In diesem Sinne wünschen wir einen schönen Abend, auch wenn ihr das jetzt vielleicht am Morgen hört.
Bis zum nächsten Mal, sagen Peter,
Andi
und der Michael. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Und stopp.